Lasst uns noch schnell in eine Wortbetrachtung hineingehen. Es muss diesmal irgendwie sitzen. Ihr wisst, was ich damit meine. Die uns geschenkte Erlösung darf nicht mehr wanken und schwanken. Es muss uns zu einer solchen Gewissheit werden. Ein Teil von uns muss es sein. Es ist ja nicht eine Erlösung, die irgendwo an uns vorbeigegangen wäre. Wir sind die Erlösten. Amen. Wir haben es erlebt. Amen. Und deshalb dürfen wir dem Herrn dafür danken. Aus Hebräer 12, von Vers 22 möchte ich lesen. Hebräer 12, 22 bis 24. Ihr seid zu dem Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, herangetreten und zu vielen Tausenden von Engeln, zu einer Festversammlung und zur Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen Erstgeborenen und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zum Blute der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Besonders geht es mir hier um den Gedanken der Erstgeburt. Gott hat ja gewisse Entscheidungen getroffen und wir dürfen nicht fragen, warum er diese Entscheidungen getroffen hat. Wir sind aber sehr zufrieden damit und wissen, dass er weiß, was er tut. Er hat auf die Erstgeburt von Anfang an einen ganz besonderen Segen gelegt. Und das soll uns einmal bewusst werden, dass wir als die Erstgeborenen ja von Gott gesegnet sind. Manchmal sind's die Leute, ohne es zu wissen. Ich möchte dazu aus 2. Mose 13 lesen. 2. Mose 13 und hier Vers 2 und Vers 12. 2. Mose 13, Vers 2 und 12. Heilige mir alles, Erstgeborene, alles, was bei den Israeliten zuerst aus dem Mutterschoß ans Tageslicht hervortritt. Vers 12. So sollst du dem Herrn alles weihen, was zuerst aus dem Mutterschoß ans Tageslicht hervortritt. Wir werden sehen, in welch einer Weise Gott seinen Segen auf die Erstgeburt gelegt hat. Und wir kommen dann zu dem Neuen Testament. Aus 1. Mose 25, 1. Mose 25, möchte ich Vers 31 lesen. 1. Mose 25, Vers 31. Aber Jakob antwortete, verkaufe mir zuerst dein Erstgeburtsrecht. Mit dem Erstgeburtsrecht hing Erbteil und Segen zusammen. Und ich glaube, wenn wir lesen, dass wir Erben Gottes und Miterben Christi sind, mancherlei Bibelstellen in diese Richtung, dann sollten wir ein biblisches Fundament haben und wissen, warum ist es so? Ganz einfach, weil Gott es so gefügt hat. 2. Mose Kapitel 4, 2. Mose Kapitel 4, Vers 22 und 23. 2. Mose 4, 22 und 23. Dann sollst du zum Pharao sagen, so hat der Herr gesprochen, Israel ist mein erstgeborener Sohn. So hat der Herr gesprochen, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Daher fordere ich dich auf, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir diene. Weigerst du dich aber, ihn ziehen zu lassen, so werde ich deinen erstgeborenen Sohn sterben lassen. Gott hat eine Auswahl getroffen. Er nahm zuerst einen Mann namens Abraham, dann kam Isaac und Jakob, dann kamen die 12 Stämme, dann kam das Volk Israel, dann kam der Bund, dann die Verheißungen. Gott hat einfach so geplant und auch so gehandelt. Er hat aber auf das Erstgeburtsrecht einen ganz besonderen Segen gelegt. Sogar Abel hat schon von den Erstgeburten der Herde dem Herrn als Erster ein Opfer dargebracht. Lasst uns Psalm 89 lesen, die Verheißung im Alten Testament, dass unser Herr als der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein würde. Psalm 89, Vers 28. Psalm 89, Vers 28. So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Wir haben hier immer wieder in der Verkündigung hervorgehoben, dass alles, was wir werden sollten, musste er zuerst sein. Wir hätten nie Söhne und Töchter Gottes werden können, wenn er nicht Sohn Gottes gewesen wäre. Wir könnten nie ein Volk von Priestern sein, wenn er nicht hoher Priester geworden wäre. Wir könnten nicht Könige sein, wenn er nicht König wäre. Nur das, was er ist, kann aus uns gemacht werden und das können wir werden. Genauso mit der Erstgeburt. Er war der Erstgeborene und wir sind die Erstgeborenen. In Lukas 2, 23 steht folgender Text. Lukas 2, Vers 23. Ich hoffe, dass wir auch eine solche Wortbetrachtung zu Herzen nehmen, uns darin vertiefen und den göttlichen Sinn erfassen und gesegnet werden. Lukas 2, Vers 23. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, jedes erstgeborene männliche Kind, das zur Welt kommt, soll dem Herrn geheiligt gelten. Hier wurde Jesus in den Tempel gebracht, so war es, und Gott geweiht. Ihr wisst, ihr kennt ja alle den Unterschied zwischen der Menschwerdung und der Gottbleibung. Der Himmel war nicht leer, als der Herr auf Erden war. Wenn unser Herr als Menschensohn gebetet hat, unser Vater, der du bist im Himmel, dann war der Vater im Himmel. Genauso war der Vater im Sohn. Denn Jesus sagt in Johannes 14, glaubet mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Amen. Und wenn ihr mir nicht glaubt, so glaubt um der Werke willen. Ihr kennt ja alle die Bibelstellen. Derselbe Vater, der in Christo war, derselbe Vater kann im Himmel und auf Erden zur gleichen Zeit sein, weil er ja Geist ist. Jesus war irdisch in diesem Leibe zeitlich, entweder in Jerusalem oder Samarien. Er konnte nicht allgegenwärtig sein. Er war da, wo er war. Aber als Geist ist Gott allgegenwärtig, wie eben schon gesagt, im Himmel und auf Erden. Jedes Erstgeborene soll mir geweiht sein. Es ist ein Gesetz Gottes, eine Entscheidung Gottes, dass die Weihe und der Segen auf dem Erstgeburtsrecht liegt. Römer 8, Vers 29. Ein Wort, das wir alle sehr gut kennen. Römer 8, Vers 29. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Deshalb sagte Jesus nach seiner Auferstehung, gehe und berichte es meinen Brüdern. Er hat dieses Wort so gebraucht. Und wenn er hier sagt, in Johannes 20, Vers 17, Jesus sagte zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Genauso wie der Sohn Gottes aus Gott geboren wurde durch den Geist, genauso werden wir als Söhne und Töchter Gottes aus demselben Geist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Es gibt nur einen Vater und der ist im Himmel. Und er ist Vater über alles, was Kinder heißt. Das Schöne ist, dass wir jede Bibelstelle so nehmen können und glauben, wie sie uns hinterlassen wurde. Es gibt eine Jesus-Only-Richtung, in Deutsch übersetzt Jesus-Allein-Richtung, die müsste um solche Bibelstellen ein wenig herumgehen. Und das tun sie auch. Wer an die Trinität glaubt, meidet die Bibelstellen, die nicht in ihr Konzept passen. Und wer dann an, ihr wisst, glaubt, der meidet dann eben andere Bibelstellen. Schön ist's, wenn wir aufrichtig sagen können, dass wir keine einzige Bibelstelle meiden. Keine. Im Gegenteil, wir freuen uns über jede Stelle. Stellt euch vor, es gäbe diese Stelle hier nicht. Gehe hin und sage meinen Brüdern, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Wie sollten wir beten? Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Glaubt ihr das alle? Aus demselben Wesen, aus demselben Geiste, so wie wir irdisch nach Adam und Eva alle kommen, wir können Kopfstehen oder nicht, das ist nun das Gesetz Gottes, so kommen wir geistlich nach dem zweiten Adam, nach Jesus Christus, unserem Herrn, und sind schon jetzt Söhne und Töchter Gottes. Und wenn die Vollendung kommt, werden wir dem Herrn gleich sein. Es gibt ein Wort im Hebräerbrief, müsste Hebräer 2 sein, Hebräer Kapitel 2, wo ebenfalls in dieser Hinsicht etwas gesagt wird. Hebräer 2, Vers 10 und 11. Hebräer 2, Vers 10 und 11. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, nachdem er viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hatte. Merkt ihr? Vergangenheitsform geführt hatte, schon zur Herrlichkeit geführt hatte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden hindurch zur Vollendung zu bringen. Denn beide, sowohl der heiligen Idee als auch die, welche von ihm geheiligt werden, alle von dem gleichen Vater her. Aus diesem Grunde schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Soll ich noch weiterlesen? Gut. Indem er sagt, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen, den anderen nicht. Nur wer wirklich Sohn und Tochter Gottes geworden ist, bekommt und empfängt die Offenbarung des Namens Jesu Christi. Amen. Alle anderen rätseln und raten. Es muss durch den Geist geschehen. Und sind wir aus demselben Geiste geboren? Dann schreibt Paulus an die Korinther, der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der Gottheit. Wenn der Geist aber nicht erforschen kann, wenn es dir nicht offenbaren kann, wenn du des Geistes nicht teilhaftig geworden bist und des Lebens und Wesens aus Gott, dann tastest du dich durch und die Offenbarung bleibt aus. Aber dank sei dem Herrn, auf den Erstgeborenen liegt der Segen. Sie sind vom Herrn erkannt und sie erkennen ihn. Ich lese noch ein wenig weiter. Die Bibelstellen könnt ihr ja selbst im Alten Testament nachschauen, Psalm 22, 23 und so weiter. Aber ich lese noch mal Vers 12 und 13. Indem er sagt, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen. Jesus sprach, gehe und sage es meinen Brüdern. Hier wird uns gesagt, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen. Fragt heute all die großen Prediger, welches der Name des Vaters ist. Sie werden immer wieder sagen, ja Vater. Aber dass Vater kein Name ist, wissen wir alle. Wie viele Väter sind heute hier, aber keiner von uns heißt Vater. Hier geht's um den Namen. Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen. Wir kommen morgen noch auf den Namen in Verbindung mit der Taufe. Inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Und an einer anderen Stelle, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, hier bin ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Alles Ausführungen, Zitate aus dem Alten Testament. Für mich und ich glaube für uns alle etwas ganz Herrliches. Gott hat nach seiner Art hervorgebracht. Und wie ich immer wieder sage, in Jesus Christus den Anfang dieser göttlichen Schöpfung gemacht. Und das bedeutet, Offenbarung Kapitel 3, Vers 20 ist es wohl. Offenbarung 3, oder schon, nein, es ist gleich der erste Vers in dem Sendschreiben hier. Offenbarung 3, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht der, welcher das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Der Anfang der Schöpfung Gottes. Nicht der Anfang der Schöpfung der Welt, des Himmels und der Erde, des Universums. Der Anfang der Schöpfung Gottes. Das von dir geboren werden soll, stammt vom Heiligen Geist. Der Anfang einer zweiten Schöpfung. Und wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle wieder lebendig gemacht. Amen. Er hat dem Tode die Macht genommen. Aber hier geht es wirklich um mehr als nur um ein wenig gläubig zu sein. Es geht hier darum, zu erkennen und zu erleben, dass Gott eine Erstlingsschar hat. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Die Auserwählten bilden die Brautgemeinde des Herrn und werden Anteil an der ersten Auferstehung haben. Die anderen kommen erst nach den 1000 Jahren zum Endgericht und müssen dort ihr Urteil empfangen. Hier möchte ich noch ein wenig weiterlesen, und zwar Bezug nehmend auf Hebräer 2, Vers 11, denn beide, sowohl der Heiligende als auch die, welche von ihm geheiligt werden, haben alle den gleichen Vater. Dazu Johannes 17, 19, ebenfalls die bekannte Stelle, Johannes 17, Vers 19. Und für sie heilige ich mich. Hättest du dich heiligen können? Hätte ich mich heiligen können? Ich habe es euch hier schon mal erzählt. Ich saß mal im Flugzeug und es waren 3 Sitze, eine war frei, aber am Fenster saß eine Ordensschwester und wahrscheinlich hatte sie Angst und ehe das Flugzeug sich bewegte, also ehe das so ein bisschen losging, hat sie sich dort bekreuzigt und ich habe natürlich dann sofort fragen können oder fragen müssen, was sie getan hat. Und dann sagte sie, sie habe sich gesegnet. Und das gab mir direkt den Anschluss. Und ich sagte, das vermag ich nicht. Ich brauche den Segen Gottes. Ein eigener Segen würde mir nicht genügen. Und wir kamen in ein Gespräch hinein. Aber jetzt hier zu diesem Thema. Hättest du oder ich, hätten wir uns helfen, retten, segnen, heiligen, was hätten wir tun können? Gar nichts. Und bis zum heutigen Tage ist es doch alles das Werk Gottes, von Anfang bis zu Ende. Und dieses Werk ist mit uns und an uns geschehen. Und darüber sind wir froh, dafür sind wir dankbar. Johannes 17, Vers 19 noch einmal. Und für sie heilige ich mich, damit auch sie in Wahrheit, also wahrhaftig geheiligt sind. Alles kommt von Gott. Wir haben nichts mitgebracht, aber wir nehmen alles mit, was er uns geschenkt hat. Selbst wenn wir von dieser Erde gehen, bleibt ja alles zurück, was irdischen Ursprungs ist. Aber das, was wir von Gott empfangen haben, das nehmen wir mit. Ich möchte dazu 1. Petrus lesen. Ich glaube, es ist 1. Petrus 1, ein Vers weiter, wie wir schon heute Vormittag gelesen haben. 1. Petrus 1, ja, Vers 18. 1. Petrus 1, meine Brille beschlägt, so dass ich selber gar nicht mehr sehen kann. Vielleicht lese ich jetzt mal ohne. Geht auch, im Ernst. Ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, den ihr von den Vätern her überkommen hattet, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines fehllosen und unbefleckten Lammes. Ich habe eigentlich die andere Stelle gesucht. Vielleicht ist es, ja, man muss sich jetzt die Stellen doch schon merken. Hier, ich schaue darauf. Vers 14, Verzeihung. 1. Petrus 1, Vers 14. Als gehorsame Kinder gestaltet euer Leben nicht nach den Lüsten, die ihr früher während eurer Unwissenheit gehegt habt, sondern werdet nach dem Vorbild des Heiligen, der euch berufen hat, gleichfalls in eurem ganzen Wandel heilig. Weil ja doch geschrieben steht, Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Diese Weihe, dieses Hingegebensein und wirklich in Übereinstimmung mit dem Worte zu gelangen und dann durch den Geist Gottes in dieser göttlichen Wahrheit geheiligt zu werden, nämlich in der völligen Übereinstimmung dessen, was Gott in seinem Worte von uns fordert. Nicht dein eigenes Konzept mit einer selbstgemachten Frömmigkeit und Heiligkeit, sondern was bedeutet dieses Wort? Abgesondert, Gott geweiht, zu einem ganz bestimmten Zweck von Gott hierher gestellt. Auch wir sind abgesondert worden, sind Gott geweiht, mit ihm durch sein Wort in Übereinstimmung gebracht, um so in diese göttliche Harmonie, in den Einklang mit Gott zu kommen. Und das geschieht in der Tat nur dann, wenn auch der letzte Widerspruch aufgegeben wird und wir mit jedem Worte Gottes einverstanden sind, uns darunter stellen, es als wahr und richtig für uns annehmen und jeden inneren Widerstand aufgegeben haben und uns wirklich fügen, wie Gott es haben möchte. Irgendwann, vor kurzem liegt es einige Stunden zurück, sagte eine Dame, vielleicht Schwester, ja, ist besser ausgedrückt, was das Verhältnis zwischen Mann und Frau betrifft. Sie wollte einfach behaupten, dass sie nicht länger unterdrückt oder bevormundet wird. Und auch in dem Punkt gibt es eine göttliche Ordnung, die eingehalten werden muss. Man kann 1. Korinther 11 nicht aus der Bibel streichen. Das Haupt Christi ist Gott. Das Haupt des Mannes ist Christus. Das Haupt des Weibes ist der Mann. So können wir es in 1. Korinther 11 nachlesen. Man muss ein Ja haben zu jedem Worte Gottes. Man muss damit freudigen Herzens übereinstimmen. Nicht mit Widerwillen und mit Streben, widerstreben und sagen, nein, das passt mir nicht. Gott ändert sein Wort nicht. Wir sind's, die sich dem Worte zu stellen haben. Und dann geht alles gut. Dann kann die Weihe erfolgen, die Hingabe, das göttliche Leben kann beginnen. Ihr Lieben, es muss dahin kommen, dass wir als gläubig gewordene doch irgendwann auch zum Segen werden können, dass unsere Zunge beschnitten wird, dass wir nur das sagen, was anderen zum Segen wird, zur Auferbauung dient und behilflich ist, dem anderen den Weg des Herrn besser zu gehen, dass wirklich alles, was zerstören, was hindern, was irgendwie etwas auslösen könnte, dass wir es doch ins Grab mit hineinnehmen und keinem ein Anstoß werden, sei es in Worten oder Werken, so Gott uns hilft und mit uns ist. Auch da gibt es zwei Schriftstellen. Wehe dem, durch den der Anstoß kommt, Matthäus 18, wir kennen alle die Schriftstelle, und dann das Wort des Paulus, wer im Licht wandelt, der stößt sich nicht. Der fällt nicht über das Hindernis. Der steigt entweder darüber hinweg oder geht daran vorbei. Aber wenn die Sonne leuchtet, wenn es Tag ist, dann sehen wir ja, wohin wir gehen. Man müsste schon in dem Moment irgendwie ein bisschen dumm sein oder die Augen zugemacht haben. Aber ich habe es noch selten erlebt, dass Menschen im Gehen einschlafen. Die meisten schlafen auch schon mal beim Sitzen ein, unter der Predigt natürlich ganz selten, aber das kann schon mal vorkommen. Bruder Russ sagt ziemlich oft, aber beim Gehen braucht ja niemand einzuschlafen. Und wenn wir wachsam sind und wenn wir beten und im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, dann stoßen wir uns nicht, dann halten wir uns nicht an Dingen auf. Wir werden heute Abend sehen, wie ernst die Zeit geworden ist, wie weit sie vorgerückt ist. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen und zu Herzen nehmen, dass Gott eine völlige Hingabe fordert. Und zwar jetzt, Amen. Heute. Amen. Nicht erst morgen und nicht erst nächstes Jahr. Heute, an dieser Stätte, fordert Gott eine ganze Hingabe, eine Weihe des ganzen Menschen, so wie du bist. So weihe dich dem Herrn, damit wir ihm dienen und zur Verfügung stehen können. Aus 2. Thessalonicher 2 möchte ich Vers 13 lesen. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Was diese göttliche Heiligung betrifft, so muss es uns auch zu Herzen gehen. Und es ist wichtig, dass wir es aus göttlicher Sicht sehen. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir sind aber verpflichtet, Gott für euch, vom Herrn geliebte Brüder, alle Zeit Dank zu sagen, weil Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, durch die vom Geist gewirkte Heiligung und durch den Glauben an die Wahrheit. Es gibt keine andere Heiligung als die in der Wahrheit. Und ehe wir in dieser göttlichen Wahrheit des Wortes geheiligt werden können, müssen wir glauben, was Gott gesagt hat. Müssen uns so auf die Seite Gottes stellen, unsere eigenen Meinungen zurücklassen und einfach die ganze Schrift für uns gelten lassen und bejahen. Ich lese noch einmal. Wir aber sind verpflichtet, Gott für euch vom Herrn geliebte Brüder, alle Zeit Dank zu sagen, weil Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat. Nicht vor ein paar Jahren entschieden. Von Anfang an, hat Gott uns dazu bestimmt, ehe etwas war, von Anfang an hat Gott uns dazu bestimmt, dass wir gerettet werden. Und als die Zeit erfüllt ward, hat er ihr die Rettung geschenkt. Und als unsere Zeit kam, haben wir aus Gnaden diese göttliche Rettung annehmen können. Und heute dürfen wir frohen Herzens bezeugen, dass er uns errettet hat, erlöst hat, bei unserem Namen gerufen und dass wir sein Eigentum sein dürfen. Von Anfang an zur Errettung erwählt hat, durch die vom Geist gewirkte Heiligung, durch den Glauben an die Wahrheit. Wer möchte so geheiligt werden? Die Bibel spricht ein ganz ernstes Wort und sagt, ohne Heiligung wird niemand Gott schauen. Aber bitte keine selbstgemachte Heiligung, sondern eine geistgewirkte Heiligung, verbunden mit dem Glauben an die Wahrheit, dass hier göttliche Substanz dich und mich durchdringt. Und nicht dein und mein Stückwerk, da irgendwo gefunden wird. Wie Erlösung von Gott kommt, so kommt Heiligung von Gott. Wie wir Erlösung empfangen und erlebt haben, so empfangen und erleben wir die Heiligung in der göttlichen Wahrheit. Ich möchte dazu noch 1. Thessalonicher 5 lesen. 1. Thessalonicher 5. Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und völlig tadellos möge euer Geist samt der Seele und dem Leibe bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt geblieben sein. Ja, 24 gehört noch dazu. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch vollführen.
Amen.
Er wird es auch vollführen. Er ist treu. Der Zeuge in der Wolke ist treu. So steht's geschrieben. Er ist der treue Zeuge. Er bleibt treu. Selbst wenn irgendjemand mal untreu wird, er bleibt treu. Er kann sich selbst und diejenigen, die aus ihm hervorgegangen sind, nicht leugnen. Sie sind ein fester Bestandteil im Hause Gottes, in der Familie Gottes. Söhne und Töchter Gottes können nie mehr aufgelöst werden. Sie sind da und sie bleiben in Ewigkeit. Von den anderen schreibt, wer ist? Irgendeiner der kleinen Schreiber des Alten Testaments. Der schreibt, der Mensch ohne Gott ist wie das Vieh. Die Jehovas Zeugen haben sich die Bibelstelle herausgenommen, um zu sagen, dass der Mensch wie das Vieh ist. Sie haben nicht gut gelesen. Sie brauchen ja nur zu lesen, wie es da geschrieben steht. Der Mensch ohne Gott. Habt ihr es begriffen?
Amen.
Was ist der Mensch ohne Gott? Welche Zukunft, welche Hoffnung hat er? Keine. Nur wer das ewige Leben hat, kann ewig leben.
Amen.
Und wer das ewige Leben nicht hat, kann nicht ewig leben. Und nur Gott hat ewiges Leben. Und das Leben ist in Christus offenbar geworden. Und wer Christus hat, hat das ewige Leben. Und wer nicht hat, hat das Leben nicht. Er ist gekommen, uns Leben, ewiges Leben und volles Genüge zu geben. Wir haben hier diesen Begriff mit der Wiederkunft des Herrn in Verbindung gebracht bekommen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und völlig tadellos möge euer Geist samt der Seele und dem Leib, also der ganze Mensch, Seele, Geist und Leib bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt geblieben sein. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch vollführen. Hebräer 10, Vers 10. Und aufgrund dieses Willens sind wir durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt.
Amen.
Es ist geschehen, wie man Erlösung anzunehmen hat und dann als Erlöster zu leben hat durch die Gnade Gottes. So muss man die Heiligung als von Gott geschenkt annehmen und ein Gott geweihtes Leben führen. Es wird nichts von irgendwoher kommen. Es ist uns schon gegeben worden. Und der Herr möchte, dass es in unserem Leben offenbar wird. Ich lese diesen Vers noch einmal. Und vielleicht sollte man hier von Vers 6 lesen. In Hebräer 10 von Vers 6. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gehabt. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht über mich geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Während er zu Anfang sagt, Schlachtopfer und Speisopfer, Brandopfer und Sündopfer, hast du nicht gewollt und kein Wohlgefallen an ihnen gehabt, obgleich diese Opfer nach dem Gesetz, doch entsprechend dem Gesetz, dargebracht werden. fährt er danach fort. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das erste auf, um das zweite dafür als gültig hinzustellen. Ich komme, um deinen Willen zu tun. Und jetzt kommt der 10. Vers. Und aufgrund dieses Willens sind wir durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt, ein für allemal geheiligt worden. Ich weiß nicht, was man hier noch sagen soll. Uns bleibt nichts weiter übrig, als uns dem Herrn ganz zur Verfügung zu stellen. Wir sehen, dass auf Golgatha alles geschah und für uns bereitet wurde. Eigene Werke haben hier keinen Platz. Und Glaubenswerke sind etwas ganz anderes. Hier geht es um die Vollstreckung, um die Verwirklichung des Erlösungswerkes, das Gott in Christus auf Golgatha vollbracht hat, dass es in uns bis zur letzten Konsequenz, bis zur Vollendung hin durchgeführt werde, durch die Kraft Gottes aus Gnaden. Unser Herr hat ja gesagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Auch das hat er als Mensch getan, als Menschensohn. Schaut, er musste Mensch sein, um die Menschen Gott gegenüber zu vertreten, um ihre Stelle einzunehmen, ihren Platz einzunehmen. Das musste so sein. Da gibt es Leute, die stoßen sich an diese und jene Bibelstelle. Ich richte mich an allen Bibelstellen auf. Ich stoße nirgendwo an. Auch die Bibelstellen betreffend wird sich niemand stoßen, wenn er göttliches Licht über die Stelle hat. Hat er kein göttliches Licht? Ja, dann ist er in der Finsternis und versteht nicht, was er liest. Damals war ja auch die Frage, die Philippus dem Kämmerer stellte. Verstehst du, was du liest? Und er sagte, wie soll ich verstehen, wenn mich niemand dazu anleitet? Dank sei dem Herrn, dass er seine Knechte früh und spät gesandt hat, auf denen die Salbung des Heiligen Geistes ruhte. Männer, die durch göttliche Offenbarung hineingeschaut haben in den geheimen Ratschluss Gottes. Keine von ihnen hat es mitgebracht. Hättet ihr einen Paulus gefragt, was hast du von all den Offenbarungen gewusst, die du uns mitgeteilt hast? Dann hätte er gesagt, werte Brüder, wisst ihr nicht, dass ich zu den Füßen Gamaliels saß, während der Zeit die Dinge vor sich gingen? Und ich wusste von all diesen Dingen, die mir jetzt bekannt sind, nichts. Und der mich gelehrt hat, auch nicht, der Gamaliel. Aber dann wurde es ihm zuteil. War es sein Verdienst? Geschah es um seinetwillen? Was schreibt Petrus? Diese Männer haben uns gedient. Gott hat sie dazu gebraucht, damit der Gemeinde der ganze Ratschluss des Höchsten verkündigt werden kann. Ein Petrus hat doch nicht sich selber gedient. Ein Paulus doch nicht sich. Und was sagte unser Herr von sich? Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Natürlich haben sie ihn am Kreuz verhöhnt und haben gesagt, anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er kam ja um unsretwillen. Seht ihr, worum es geht? Lasst mich noch Offenbarung Kapitel 1 lesen. Offenbarung Kapitel 1 von Vers 4, vielleicht zweiter Teil von Vers 4 bis 6. Offenbarung 1 4b bis 6. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Herrscher über die Könige der Erde, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einer Königsherrschaft gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Schon wieder sehen wir ein vollendetes Werk vor uns. Wir werden nicht erst Könige und Priester sein. Wir sind es schon. Wir sind es schon. Wir werden nicht erst erlöst. Wir sind erlöst. Wir werden nicht erst Gottes Kinder. Wir sind es schon. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Er, der treue Zeuge, der Erstgeborene aus den Toten, der Herrscher über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, sag doch ruhig mal einmal Amen dazu. Amen. Denn das stimmt ja, das stimmt, er hat uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst und hat uns zu einer Königsherrschaft gemacht, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Welch wunderbare Worte. Fassen wir es zusammen. Der Segen Gottes liegt auf dem Erstgeburtsrecht. Jakob wollte es haben. Erbe und Segen liegen sehr nahe beieinander. Christus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Wie wir im Hebräerbrief gelesen haben, wir sind zu der Gemeinde der vollendeten Gerechten gekommen, zu denen, die im Himmel angeschrieben sind. Nicht in einem Kirchenregister irgendwo auf Erden, sondern in der himmlischen Buchführung, da steht unser Name, da steht mein und dein Name aus Gnaden geschrieben. Glaubt ihr es? Ich glaube es. Ich glaube es. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Er wird nicht ausgelöscht werden. Er wird dort bleiben. Und alle, die der Herr, so haben wir es ja gelesen, in Römer 8, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. Und die werden dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet werden. Eins will ich euch sagen. Nur das, was wir glauben können, wird an uns geschehen. Habt ihr das gehört? Wenn ihr nicht das Ganze glauben könnt, was Gott verheißen hat, und irgendwo stehen bleibt, da bleibt ihr stehen. Gott kann nur so weit mit uns gehen, wie wir in Übereinstimmung, im Glauben, seinem Worte folgen können. Darüber kann Gott nicht hinausgehen. Ihr wisst ja warum. Denn er braucht unser Einverständnis. Nach unserem Glauben geschieht es. Wenn ein Mensch nicht an die Wiedergeburt glaubt, kann er sie nie erleben. Wenn er nicht an Bekehrung glaubt, kann er sie nie erleben. Wenn er nicht an die Geistestaufe glaubt, kann er sie nie erleben. Wenn er nicht an die Entrückung glaubt, kann er sie nicht erleben. Wir müssen biblisch glauben, um alles das, was in der Bibel verheißen wurde, auch erleben zu können. Haben wir das begriffen? Wollen wir nicht diesem Glauben freien Raum lassen und einfach sagen, Herr, vergib unsere Torheit. wenn wir durch Unglauben dich irgendwie beleidigt, dir wehgetan haben, vergib uns. Seht, der Glaube ist ja nicht auf uns gerichtet. Wir glauben ja nicht an uns. Wir glauben an den, der die Verheißungen gab und sie verwirklicht hat. Nach dem Wort der Schrift, Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und ihm können wir wirklich vertrauen. Er hat schon alles wohlgemacht seinerseits. Und wenn wir jetzt noch glauben können, dass auch wir schon vollendet sind, was ihn betrifft, in seinen Augen sind wir erlöst, geheiligt, gereinigt, vollendet, ohne Flecken und ohne Runzel in seiner Gegenwart. Lassen wir alles an uns tun, damit wir dieses Ziel erreichen. Denn wir brauchen diese Erlebnisse mit Gott. Die biblischen Wahrheiten, die wir verkündigen, müssen zu Erlebnissen bei uns allen werden. Und dann wird's uns schon ein wenig besser gehen. Wer hat den Herrn schon mal erlebt? Amen, Amen, Amen. Und ich habe eine gute Nachricht. Wir haben geschmeckt, wie freundlich der Herr ist. Das war aber nur eine Kostprobe, nur geschmeckt. Jetzt werden wir es noch in vollen Zügen genießen, dass der Herr freundlich, dass er treu, dass er wahrhaftig, dass er allmächtig, dass er gegenwärtig, ja, dass er alles ist und jedem Mangel abhelfen wird. Und sein Volk wird Gaben, die Fülle haben. Und der Tag muss kommen, wo wieder Jesaja 12 ist es wohl erfüllt wird, dass wir mit Freuden schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Nicht zaghaft und mit Zittern, sondern mit Freuden in Glaubensgewissheit, dass Gott zu seinem Worte steht und nur darauf wartet, dass der Glaube in uns zunimmt, damit er tun kann, was er verheißen hat. Ihr Lieben, ich sage das nicht leicht hin. Ich sage es aus Überzeugung. Ich glaube, dass wir ein kleiner Teil der großen, von Gott vor Grundlegung der Welt auserwählten Erstlingsschar sind. Und ich glaube, dass Gott uns das Vorrecht geschenkt hat, jedes Wort in uns aufzunehmen, mit einem Amen zu bejahen. Denn so steht's in 2. Korinther Kapitel 1, Vers 20 geschrieben. Für alle Verheißungen Gottes ist in ihm das Ja erfolgt und durch ihn auch das Amen, durch uns zur Verherrlichung Gottes. Und das Wort durch uns, da im 2. Korinther 1, ist etwas ganz Wichtiges. Die meisten lesen es nicht mit oder lassen es aus. Und gerade das ist doch das Wichtigste. Wenn Gott alles täte, aber wir nicht mit einbezogen wären, ich hätte keinen Nutzen davon. Aber ich möchte ja teilhaben und wir dürfen teilhaben. Ich lese Vers 20, 2. Korinther 1, Vers 20. Denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja. Daher ist auch durch ihn das Amen erfolgt, Gott zur Verherrlichung durch uns. Durch uns. Gott braucht eine Gemeinde, durch die er sich offenbaren kann. Gott braucht Menschen, durch die er sein Wort bestätigen kann. Gott braucht Leute, die es im Glauben wagen, ihn beim Wort zu nehmen. Und heute sind wir's. Und ich meine, es sollte uns nicht schwer fallen, dem Herrn zu glauben, damit er die Verheißungen, die Ja und Amen sind in ihm, doch durch uns bestätigen und verwirklichen kann. Freut ihr euch nicht darüber, dass wir einbezogen worden sind? Wir sind nicht mehr Fremdlinge und Gäste auf Erden schon, aber wir sind Bürger Gottes und seine Hausgenossen. Wir haben ein volles Bürgerrecht Gottes. Unser Bürgertum ist im Himmel, so steht es geschrieben. Nicht auf dieser Erde. Paulus schreibt an die Galater, das Jerusalem droben ist unser aller Mutter. Ihr Lieben, Gott hat Großes getan. Nur wenige haben zu allen Zeiten auf das gehört und geachtet, was Gott verheißen und getan hat. Und dadurch ist offenbar geworden, wer Gott glaubt und wer ihm nicht glaubt. Den allgemeinen Glauben findet man überall. Wer glaubt heute nicht, dass Gott Moses hatte und Abraham hatte und dass in der Zeit Christi vieles geschah und in den Tagen der Apostel? Wer glaubt nicht, dass es eine Reformation gab und vieles andere mehr? Das ist einfach. Das können viele glauben. Die Frage ist, wer kann glauben, was Gott für diese Zeit verheißen hat? Wer sieht es? Wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Wer ist nicht irgendwann 20 oder 50 Jahre zurück, sondern wer lebt gegenwärtig auf dem Niveau geistlich entsprechend dem Fortschritt, den er die Zeit nimmt, die der Vollendung entgegengeht? Wir werden mit Gottes Hilfe heute Abend darüber sprechen. Lasst uns alle beten, inniger als je zuvor, und Gott darum bitten, dass er so frei reden und wirken kann, wie er es möchte. Dass wir nicht im Wege stehen, sondern ihm zur Verfügung stehen. Und wir wollen es im Glauben tun. Und wir wissen, er ist treu. Er wird uns das geben, was wir nötig haben und auf den neuesten Stand im Reiche Gottes bringen. Ihm, dem allmächtigen Gott, der uns in Christus, unserem Herrn, erlöst hat. Ihm, dem Vater, der im Sohne unser Erlöser wurde, sei doch die Ehre und der Lobpreis dargebracht. Wir sind das, was Gott aus uns gemacht hat. Nicht das, was die Sünde und der Teufel aus uns gemacht haben. Nein, das gilt nicht mehr. Wir sind erlöst. Gott hat uns in Gnaden auf- und angenommen. Wir dürfen sein Eigentum sein. Als die Erstlingsschar hat er uns seinen Namen kundgetan, seine Geheimnisse geoffenbart. Ja, er hat sich uns selbst offenbart. Amen. Dafür sind wir dankbar. In meinem Herzen ist Anbetung und Lobpreis. Und ich hoffe, dasselbe findet sich in jedem Herzen, dass wir wirklich in dieser Stunde gemeinsam mit einer Stimme unserem Herrn, unserem Gott, die Ehre geben für das, was er schon an uns getan hat. Wir haben das Vertrauen, dass das, was noch aussteht, ja eigentlich schon da ist. Wir haben es nur noch nicht angenommen und noch nicht erlebt. Von der Seite Gottes aus ist alles bereit, dass wir es empfangen, ausleben, damit unser Herr geehrt und verherrlicht wird. Ihm sei der Lobpreis, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Amen.
Amen. Lasst uns aufstehen. Wir neigen unsere Häupter zum Gebet. Damals fragte der Herr den Petrus, liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese? Und er gab die Antwort, ja, Herr, ich liebe dich. Und die zweite Frage, liebst du mich? Und dann zum dritten Mal, liebst du mich? Dann kam die Antwort, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Heute werden wir gefragt. Und Jesus sagte, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Und er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebet. In dieser göttlichen Liebe sollen wir einander lieben, wie Gott uns geliebt hat. Johannes schreibt, dass wir unser Leben für die Brüder hinzugeben haben. So innig, so völlig soll die Liebe sein. Vor kurzem sagte mir ein geliebter Bruder, der heute hier ist, er sagte, Bruder Frank, ich hätte mein Leben für dich gegeben. Vielleicht nahm er Bezug auf die Jahre oder Tage, wo es ein wenig schwer und schwierig um mich stand und bestellt war. Aber mich hatte das so überwältigt, dass mir ein Bruder sagt, ich war bereit, mein Leben für dich zu geben. War das erste Mal, dass ich solche Worte gehört habe. Aber das zeigt, wie innig die Liebe Gottes sein kann. Ich habe es auch einmal getan, bei der Beerdigung Bruder Brenhims. Ich war bereit, mein Leben zu lassen, wenn er es wiederbekommen hätte. Es gibt Momente in unserem Leben, wo einfach die Liebe Gottes durchdringt. Das ist dann echt. Das ist nicht aus einer Überlegung entstanden, sondern in einer Situation, wo es nicht anders ging. Ihr Lieben, die Frage ist heute die, haben wir nur von der Liebe gesungen, gepredigt, erzählt oder wollen wir sie üben? Wollen wir tun, wie er uns geboten hat? Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Nehmet einander an, wie Gott euch in Christus angenommen hat. Die Scheidewand ist doch weggenommen. Das Trennende besteht nicht mehr. Es ist nicht mehr da. Wenn es noch da ist, hat der Feind seine Hand im Spiel. Jesus, so haben wir es gelesen im Koloss, im Philipperbrief. Er hat das Trennende weggenommen, den Schuldbrief zerrissen. Und die Nahestehenden, wir sind Nahestehende geworden, vereint, zum Friedensstifter umgestaltet. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir, wo immer wir uns befinden, als von Gott Gesegnete, ihm Geweihte, ihm zur Verfügung Stehende, von ihm gebraucht werden könnten und zum Segen für andere werden. Diese Versammlungen sind ja nicht da, dass zwischendurch einer dem anderen noch predigt oder die Schrift auslegt. Diese Versammlungen sind dazu da, dass wir gemeinsam Gottes Wort hören und die Zwischenzeit dazu verwenden, die Worte zu bewegen in unserem Herzen und zu bewahren, darüber nachzudenken und Gott dafür zu danken. Es gibt ein Wort, wohl im Propheten Micha, wer weise ist in dieser Zeit, der schweigt. Möge Gott uns Gnade schenken, zu wissen, wann und wo wir zu reden, wann und wo wir zu schweigen haben, dass wir wirklich ein von Gott gesegnetes Volk sein könnten. Wir haben das Verlangen danach, nicht nur gläubig zu sein. Wir möchten, dass Gott mit uns zu seinem Recht kommt. Und wir möchten auch, dass wir zu dem Recht kommen, das Gott uns eingeräumt hat, nämlich in den Besitz all dessen, was er uns verheißen hat. Mögen alle Verheißungen Gottes, die Ja und Amen in ihm sind, durch uns zur Verwirklichung gelangen, damit Gott geehrt und verherrlicht werde, indem sein Wort Erfüllung findet und bestätigt wird. Lasst uns gemeinsam anbeten. Vielleicht erheben wir die Hände und singen, so wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, komm, ich komm.
Himmlischer Vater, ich danke dir von Herzen für diese Andacht, die wir in deiner Gegenwart haben dürfen. Wir sind uns dessen bewusst, o Gott, dass wir vor deinem Angesicht versammelt sind. Und wir bitten dich, o Gott, nimm alles von uns, jedes Eigenleben, jedes Doppelleben, alles, was nicht mit dir und deinem Wort übereinstimmt, nimm es von uns. Bringe uns durch die Kraft deines Wortes, durch die Kraft deines Blutes und durch die Kraft deines Geistes in völlige Übereinstimmung mit dir, geliebter Herr. Schalte alle anderen Geister aus, auch die frommen, religiösen Geister. Verbanne, möge dein Geist allein in unserer Mitte walten und dein Wille geschehen, dein Wort bestätigt werden und dein Name zu Ehren kommen. Geliebter Herr, dir sei dein Volk neu geweiht, es sei ein dir abgesondertes, ein dir geheiligtes Volk, das die Tugenden dessen verkündigt, der uns berufen hat aus der Finsternis in das wunderbare Licht. Geliebter Herr, auf uns selbst geschaut, sind wir die Ärmsten, die Elendesten, die es auf Erden gibt, die Schwächsten, die nichts vermögen, aber das, was nichts ist vor der Welt, hast du dir erwählt, damit die Ehre nicht einem Menschen, sondern dir allein gebracht werde. O Herr, ich preise dich, ich danke dir, Weisen und Klugen hast du's verborgen, uns hast du's geoffenbart, gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer und heiliger Name. Heilige diese Stätte, heilige dein Volk und segne uns aus dem Reichtum deiner Gnade in Jesu heiligem Namen. Halleluja, Halleluja. Alles Volk sage Halleluja. Amen. Preis sei Gott dem Herrn. Halleluja, Halleluja, Halleluja.